Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Zieht euch warm an, es wird heiß. Das ist der Titel eines durchaus lesenswerten Sachbuches, das sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Und Bücher über das Thema gibt es natürlich viele. Bei der Frankfurter Buchmesse ab morgen kommen auch neue dazu. Das ist gut und richtig, denn man sollte sich ja über den Klimawandel informieren. Gleichzeitig ist aber klar, um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir alle einen Beitrag leisten. Das gilt für uns privat, aber genauso eben auch für die Industrie. Und dazu zählt dann auch die Verlagsbranche. Papier herstellen, Buch drucken, Buch per LKW oder Flugzeug transportieren. Ja, und schon hat das Buch zum Klimawandel selbst etwas beigetragen. Was also tut die Verlagswelt? Die Herstellungsleiterin des S. Fischer Verlags, Stefanie Langner, hat erstmal eine radikale Idee.
Am klimaneutralsten ist das Buchexemplar, das gar nicht erst produziert wird.
Aber zur Selbstauslöschung sind die engagiertesten Verlage nicht bereit. Bücher wollen sie weiterhin verkaufen. Also bleibt nur, Treibhausgase zu vermindern. Erste Initiativen gab es schon in den 70er, 80er Jahren. Manches kleinere Haus, wie der Münchner Ökom Verlag, ist seit 30 Jahren klimaneutral. Inzwischen strengen sich auch die Branchenriesen an. Teile des weltgrößten Verlagskonzerns Penguin Random House produzieren klimaneutral. Bei Konkurrent Bonnier Media mit den Verlagen Ullstein, Pieper, Klaassen entstehen seit diesem Jahr nur noch klimaneutrale Produkte. Und der Holzbrink-Konzern, zu dem der S. Fischer Verlag zählt, rühmt sich der Klimaneutralität schon seit 2014. S. Fischer Herstellungsleiterin Stefanie Langner sagt, in den vergangenen 5 Jahren hätten die Holzbrink-Verlage den CO2-Ausstoß international um knapp ein Drittel vermindert.
Dabei ist dann die Klimaneutralität alle umfassend gemeint, nämlich das, was wir als Verlag tun in unseren Verlagsräumlichkeiten. Und jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin wird quasi CO2-technisch auch ein Stück weit bewertet, unsere ganze Technologie, unsere Energie, die wir als Verlag brauchen.
Die ersten Maßnahmen zur CO2-Vermeidung gleichen denen im Privathaushalt. Heizung und Strom sollen aus erneuerbaren Quellen stammen, Lampen, Möbel oder Büromaterial umweltfreundlich hergestellt, langlebig und wiederverwendbar sein. Dienstreisen mit dem Flugzeug heißt es zu vermeiden. Und zur Arbeit kommen die Angestellten möglichst mit dem öffentlichen Nahverkehr, dem Fahrrad oder zu Fuß.
Welchen Kaffee gibt es bei uns in unserer verlagseigenen Kaffeemaschine? Wo kommt der eben her? Ist der fair gehandelt? Es geht wirklich um ganz konkrete, ja, auch Anleitungen für jeden, wie man Verpackungen und Müll sparen kann.
Die Emissionen eines Verlages machen freilich nur etwa 13% der Gesamtmenge aus. Der große Rest entsteht außerhalb. 14% beim Transport, 73% in der Produktion von Papier und Buch. Bei den Lieferanten stehe das Thema Emissionen oft nicht an erster Stelle, sagt Stefanie Lander.
Also man hat schon auch gemerkt, das war jetzt nicht so, dass wenn man die Fragen gestellt hat, ja, wie habt ihr es eigentlich mit der Klimaneutralität und der CO2-Emission, dass jeder sofort seinen Ordner aus dem Schrank ziehen konnte und sagen, hier sind alle Infos zu dem Thema.
Ordner aber gibt es bald in reicher Zahl. Treibhausgase erfassen ist eine komplexe, standardisierte Angelegenheit.
Also woher kommt denn das Holz? Woher kommt der Zellstoff? Und wie ist auch dort schon sowohl das Holz, also sprich tatsächlich der Baum und der Wald, gegebenenfalls auch zertifiziert? Wie wird er aufgeforstet? Wie wird er dann auch geschlagen? Und welche Transportwege sind auch damit verbunden?
Wie Gemüse oder Milch könnte Zellstoff aus nahen Regionen bezogen werden, aus Skandinavien und Österreich etwa statt aus Südamerika? Und wie wird die Energie für die Papierproduktion erzeugt? Ein Lieferant von S. Fischer nutzte bis vor kurzem Kohle, was die CO2-Bilanz verschlechterte, erzählt Stefanie Lander. Die Produktion einer Tonne Papier ist nämlich so energieintensiv wie die einer Tonne Stahl. Weshalb man im Buch wohl nie einen Kohlendioxidspeicher sehen wird, wie es sich der Verleger von C.H. Beck, Jonathan Beck, einmal gewünscht hat.
Man geht davon aus, dass man ein durchschnittliches Buch mit ca. 400 Gramm CO2-Emissionen bewerten kann. Vergleichsweise schneidet da das Buch dann noch ganz gut ab, wenn man dann auch überlegt, dass ein Buch ja länger halten kann als zum Beispiel ein Päckchen Butter, das ja dann irgendwann verzehrt und weg ist und in keinem Bücherregal hoffentlich steht. Bei einem Päckchen Butter sprechen wir von über 20 Kilo CO2-Emissionen. Also tatsächlich massiv mehr. Und bei einer Jeans geht man auch von 15, 16 Kilogramm CO2-Emissionen in der Gesamtherstellung aus.
Da aber jedes Jahr 420 Millionen Bücher in Deutschland gedruckt werden, entstehen dann doch immerhin knapp 170.000 Tonnen CO2. Wenig im Vergleich mit dem Verkehr, der fast 150 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursacht, jedoch keine geringe Menge. E-Books sind keine Lösung. Lesegeräte und Strom verbessern die Bilanz nur bei Viellesern. Ohnehin lässt sich auch in der Buchbranche nicht erreichen, dass gar kein CO2 bei der Produktion anfällt. Wo gelebt, also verbraucht wird, entsteht das Treibhausgas. Es muss mit Ausgleichszahlungen für Klimaschutzprojekte abgegolten werden.
Wenn man den Anspruch hat, klimaneutral zu werden, ist es natürlich immer am besten, man reduziert CO2-Emissionen. Für uns ist das Thema der Zertifikate und des Ausgleichs immer so das letzte Mittel.
Die Kohlenstoffvermeider in den Verlagen verbreiten professionellen Optimismus. Allerdings hatten sie es bisher vergleichsweise leicht. Ressourcen zu schonen schont oft auch die Betriebskassen und ist deshalb willkommen. Nun aber werden die CO2-Zertifikate teurer und auf die leichten Anfangsschritte folgen mühsamere. S-Fischer-Herstellungsleiterin Stefanie Langner geht davon aus, dass sich die Emission pro Buch halbieren lässt. Etwa durch eine präzise Planung der Auflage, sodass möglichst wenige Bücher verramscht oder vernichtet werden müssen. Und sie denkt noch weiter.
Was ich glaube, was bisher noch nicht so gegriffen wurde, weil es wahrscheinlich wirklich den höchsten Komplexitätsgrad hat, sind die Transportwege im Gesamtprozess und zwar in alle Richtungen. Da ist dann für mich tatsächlich perspektivisch irgendwann auch der Vertrieb gefragt, nämlich mit einer Auslieferung und auch mit Sortimentsbuchhandlungen, mit auch den großen Ketten, die teils Zentrallager haben und darüber einkaufen und dann in die Filialen verteilen. Es gibt Diskussionen auch branchenweit, wo es ja auch tolle Initiativen gibt, wo darüber diskutiert wird, ob eben tatsächlich Bücher an jedem Tag angeliefert werden müssen in einer Sortimentsbuchhandlung.
An Lieferungen von Büchern innerhalb eines Tages haben sich Leser jedoch gewöhnt, lange bevor es Online-Versender gab. Heute bestellt, morgen im Laden. Überlegungen, diesen Service einzustellen, sind in der Buchbranche ein Tabubruch. Doch auch andere Unternehmen, nicht zuletzt die Paketauslieferer, denken über längere Lieferzeiten nach, um CO2 zu vermeiden. Ohne Tabubrüche wird es wohl nicht vorangehen beim Klimaschutz.
Jörg Plath über die Verlagsbranche und die Versuche dort, klimaneutral zu werden.